Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über 10 Jahren Menschen auf pumora.de das Sticken bei.
Heute ist die 10. Folge des Fadengespräche-Podcasts und ich habe mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht, worüber ich auch schon öfter mal geredet habe, und das ist das Thema Zeit. Nicht wundern, ich spreche heute ein bisschen undeutlicher, ein bisschen lispelnd, weil ich vor einer Woche oder über einer Woche hatte ich einen Eingriff und mein ganzer Mund hat jetzt die ganze Woche lang so dolle geschmerzt und es ist alles noch nicht ganz so verheilt, wie es sollte. Also falls ich mich heute ein bisschen anders anhöre als sonst, das ist der Grund. Wie finde ich Zeit für Handarbeiten und ich habe ja gar keine Zeit und wie soll ich das alles schaffen und so weiter. Zu diesem Thema habe ich schon sehr oft Fragen und Kommentare und so weiter bekommen. Und natürlich betrifft mich das Thema auch, denn mit 40 hat man ja auch einfach auch eine Menge an Verantwortlichkeiten in seinem Leben zu tragen, mit der Familie, mit der ganzen Umgebung, mit der Arbeit und so weiter. Und deshalb habe ich für euch mal ein paar Tipps zusammengetragen, die sich so für mich herauskristallisiert haben, aber auch die ich bei anderen beobachten konnte, dass es dort funktioniert hat. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Es ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle erstmal nochmal darauf hinzuweisen, dass es einfach Situationen im Leben gibt, wo man einfach für Handarbeiten oder generell für Hobbys einfach keine Zeit hat. Das ist so ein bisschen wie beim Sparen. Da bringen die besten Einspartipps nicht, was man nicht kaufen soll, wenn man einfach nicht genug hat oder nur ganz knapp was hat, ob es jetzt nur Zeit ist oder Geld, dann kann man da einfach nicht, da hat man nicht viel Spielraum, um da irgendwie großartig was zu machen. Also es gibt natürlich schon ein paar Tipps, die euch in so einer Situation auch helfen können, die jetzt noch kommen. Aber bitte fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, unbedingt produktiv sein zu müssen, wenn ihr gerade in so einer extremen Phase seid. Zum Beispiel gerade ein Kind bekommen habt, extrem unter Schlafmangel leidet und einfach nur froh seid, wenn ihr es überhaupt unter die Dusche schafft sozusagen. Oder wenn ihr euch um eine Person in eurem Leben kümmern müsst und die pflegt oder parallel noch arbeiten geht oder sonst irgendwie was. Es gibt einfach wirklich Situationen, wo das einfach nicht geht oder wo nur ganz wenig geht, und macht euch bitte da nicht fertig dafür, dass ihr nicht noch zusätzlich mehr schafft, weil gerade alle anderen es schaffen, weil die anderen vielleicht einfach nicht in so einer Phase gerade sind. Und in der Regel geht das ja auch vorbei, so eine Phase. Und es kommen auch wieder andere Zeit. Ja, Handarbeiten sind ja ein Hobby, was Spaß machen soll. Also ich denke mal, die meisten Menschen machen ein Hobby, weil sie daraus irgendwie Kraft ziehen und Entspannung haben wollen oder Nervenkitzel. Gibt's ja auch jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Handarbeiten. Aber irgendwie soll es einen ja erfüllen und Freude machen. Und deswegen versuchen wir ja oft auch, dieses Hobby auszuführen, sozusagen als Gegengewicht zu einer Arbeit oder vielleicht anderen Situationen, die man im Leben hat, so dass man sich entspannen kann und wieder Kraft schöpfen kann. Das war allerdings ja nicht immer so. Handarbeiten waren ja zu anderen Zeiten der Menschheitsgeschichte entweder notwendig, dass man überhaupt irgendetwas hat, also zum Beispiel Kleidung oder, mir fällt jetzt bloß Kleidung ein, aber dass man eben eine Hose zum Anziehen hat oder sonst irgendwas. Und sei es jetzt nur, um etwas Schickeres zum Anziehen zu haben als die üblichen Sachen. Oder dass es gesellschaftlich geprägt war, dass man das halt so machen musste. Stichwort Frauen und Handarbeiten, sodass man eben das jetzt nicht unbedingt gemacht hat, weil es einem super Spaß gemacht hat, sondern weil es von einem erwartet wurde. Und diese Verbindung existiert eigentlich in unserer Zeit jetzt nicht mehr ganz so, zumindest so in unseren westlichen Gebieten, weil ja man im Prinzip alles kaufen kann. Also ich finde das ganz gut, dass wir halt in unserer Zeit und hier in Deutschland vor allem auch eben die Wahl haben, ob wir etwas kaufen wollen oder ob wir das selber machen wollen. Ich meine, klar, man muss es sich natürlich auch leisten können. Der Faktor ist ja schon auch immer noch gegeben. Aber in der Regel wird eben so ein Hobby betrieben als Hobby und nicht als Mittel zum Zweck, um jetzt irgendwie finanziell daraus jetzt irgendeine Bedeutung zu haben. Und ich denke auch, dass der gesellschaftliche Aspekt, dass Frauen jetzt unbedingt Handarbeiten machen müssen, weil sie sonst keine richtige Frau sind oder sonstiges, dass der jetzt auch nicht mehr unbedingt so greift. Zumindest nicht mehr in unseren Generationen. Ja, und so ein Hobby kann natürlich auch so ein Stück weit süchtig machen, sodass man eben irgendwie gefühlt die ganze Zeit dabei ist, irgendwie Input zu kriegen, jetzt zum Beispiel durch Social Media, durch Instagram, durch Pinterest, YouTube und so weiter, wo man früher vielleicht sich eine Zeitschrift gekauft hat oder sich mit das im Fernsehen gesehen hat oder mit Freundinnen oder sowas was gesehen hat, was man dann unbedingt nachmachen wollte. Und heutzutage kriegt man so viel Impulse von außen, wo man sich sehr viel inspirieren lässt, aber eigentlich wird man quasi bombardiert oder man bombardiert sich ja im Endeffekt selber. Es kommt ja niemand, also man wird ja nicht zwangsbeschallt, sondern man macht es ja freiwillig. Man bombardiert sich sozusagen mit diesen ganzen Impulsen und es wird immer sehr diese Gier so ein Stück weit ja auch angepiekst, dass man eben, oh ja, das will ich auch haben oder das will ich auch machen und ja, das sieht aber cool aus und jetzt ist ja schon bald wieder Weihnachten. Also ich finde gerade um die Feiertage, Ostern und Weihnachten zum Beispiel, Hochzeiten, das ist natürlich auch noch so eine andere Sache, da wird so viel an Dekorationssachen zum Beispiel rausgeballert, kann man schon fast sagen. Und das sind ja dann alles Sachen, die man dann auch bloß für so einen kurzen Moment braucht, in Anführungszeichen, da wird so viel an Energie reingesteckt, wo man dann vielleicht auch manchmal mal für sich jetzt so als Konsument, ich meine, dass man als Influencer viel machen muss, soll natürlich auch die Frage, aber dass man als Handarbeitsinfluencer natürlich auch immer was Neues zeigen muss, ist klar. Aber so als Konsument muss man, glaube ich, auch ab und zu mal so einen Schritt zurückgehen und sich so denken oder sich halt mal so fragen, okay, brauche ich das jetzt wirklich oder muss ich das jetzt unbedingt machen? Weil vom Prinzip her ist es schon immer so dieser Impuls und dann kommt man manchmal schon sofort in die Umsetzung rein oder bestellt irgendwas und so weiter, ohne mal so ein bisschen Zeit darüber vergehen zu lassen. Liegt es dann jetzt dann halt die anderen 11 Monate einfach nur rum, wie jetzt zum Beispiel vor Weihnachten oder vor Ostern das, oder kommt es sogar in den Müll? Ist es jetzt wirklich notwendig, jetzt unbedingt diese Hasenohr-Eierbecher zu machen, die danach wieder im Müll fallen, weil sie sich nicht ein Jahr halten, weil es aus Papier ist? Das sind natürlich alles so Sachen, wo man schon so, also ist, wie gesagt, das ist jetzt wertungsfrei, mir ist es total egal, ob ihr das macht oder nicht. Das sind nur so Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Dass man wirklich mal gucken kann, okay, also alleine schon jedes Projekt, was ich nicht mache, das halt vielleicht halt irgendwie im Müll landet oder sowas, öffnet mir ja schon mehr Raum und Zeit für andere Projekte, die eben vielleicht doch ein bisschen wichtiger für mich persönlich jetzt so wären. Weil manchmal haut man ja auch so kleinere Projekte dazwischen. Wie gesagt, das ist halt, kann auch jeder so machen, wie er möchte. Das war nur so mein Gedanke, dass eben an dieser ersten Stelle, bevor es darum geht, jetzt irgendwelche Zeithacks oder Tipps, wie man die Zeit besser nutzen kann und produktiver sein kann, ansetzt, dass da erstmal dieser erste Schritt ist, überhaupt erstmal zu gucken, möchte ich das jetzt wirklich, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich das jetzt machen oder ist es jetzt einfach nur, weil ich das gerade jetzt in dieser Sekunde so schön finde und das jetzt unbedingt machen möchte. Und da ist genau wie bei dem Minimalismus versus Kaufrausch Video, was ich letzten Monat gemacht habe, ein guter Tipp, so ein Projekt, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf Instagram sehe oder sowas, erstmal abzuspeichern und dann, wenn ich jetzt wirklich in die Umsetzung von Dingen gehen möchte, also gerade mal ein Wochenende weiß, da habe ich jetzt Zeit, dann gucke ich mir eben diese gespeicherten Ideen alle an und überlege mir dann, ach so, ja genau, daran kann ich mich erinnern, das war cool und dann sind auch manchmal Sachen mit dabei, wo ich mir so denke, ach ja, es ist zwar eigentlich ganz cool, aber eigentlich war auch nur das Video gut gemacht oder eigentlich, Ostern ist jetzt vorbei, eigentlich brauche ich es auch nicht wirklich und dass sich dadurch auch schon so ein bisschen, indem man eben ein bisschen Zeit drüber wachsen lässt sozusagen, dass man da eben nicht so impulsgesteuert ist und diese Gier nicht sozusagen nicht so aktiviert wird, sondern ein bisschen mehr die Vernunft mit noch ein Stimmchen mit dazu hat. Und das hatte ich ja beim Minimalismus in Bezug auf dieses Impulskaufverhalten auch mit angesprochen, dass es eben durchaus hilfreich ist, wenn man Sachen erstmal in den Warenkorb packt und dann erstmal eine Nacht drüber schläft und das nicht alles sofort kauft und dass es durchaus auch sehr hilfreich ist. Das wäre jetzt eben das Äquivalent mit dem Abspeichern. Und ich denke, also zumindest bei mir ist es jetzt so, dass Sachen, die ich jetzt, wo ich merke, okay, ich habe dafür alles da und es wäre jetzt ganz cool, dann mache ich mir einen Zettel, wo ich das alles aufschreibe, sodass ich das auch offline da habe, sodass ich halt jederzeit, ohne dass ich jetzt irgendwas im Internet suchen muss, das machen kann. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch neulich jetzt so ein Rezept für Schnittlauchessig mit diesen Blüten und so weiter, weil ich jetzt auch gerade das Problem habe sozusagen, dass ich jetzt ganz viele Schnittlauchblüten im Garten habe und der wird dann so pink. Brauche ich jetzt unbedingt eine besondere Sorte Essig? Nee, das ist jetzt wieder so die Frage. Brauche ich es jetzt wirklich? Aber es sieht irgendwie cool aus und es verwertet etwas, was ich da habe zum Beispiel. Genau, das habe ich mir auf dem Zettel aufgeschrieben und es geht ja auch alles recht schnell. Aber brauche ich jetzt unbedingt 10 weitere Rezepte für irgendwelche Essigsorten? Nee, nicht unbedingt, ne? Also wie viel Essig isst man jetzt jeden Tag? Also das ist mein allererster Tipp. Schau erstmal, ob du das überhaupt brauchst oder ob das im Endeffekt am Ende verschwendete Zeit war. Auch wenn man Spaß hatte dabei, das zu tun. Ich meine, dann ist es ja schon auch nicht mehr verschwendete Zeit in dem Sinne. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Der nächste Tipp ist, lass deine Umgebung für dich wirken oder arbeiten. Und was ich damit meine, lässt sich eigentlich ganz gut an dem Beispiel der Küche zeigen. Wenn ich jetzt kochen möchte oder eigentlich nicht so richtig Lust habe zu kochen zum Abend, und ich könnte ja auch Stunde mit Brot machen sozusagen, und die Küche sieht aus wie Sau oder die Spüle ist vollgestellt oder mein Herd hat noch 2 Töpfe drauf und ich kann deswegen jetzt nicht großartig darum wurschteln oder ich muss mir erst die Theke sauber machen oder sonst was. Da sind so viele Faktoren, die ich erstmal beseitigen muss oder um die ich mich kümmern muss, bevor ich auch nur überhaupt anfangen kann zu kochen, dass ich mir dann denke, nee, dann nehme ich lieber die einfache Variante und mache mir einfach eine Stulle und dann ist gut. Wenn jetzt die Küche natürlich frei ist, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass alles immer total leer und ordentlich und weiß der Geier was sein muss, sondern einfach nur, dass jetzt in meinem Fall, ich hasse es, wenn die Spüle zum Beispiel irgendwas da drin steht zum Einweichen oder sowas, ich lege mir das immer raus, weil ich es einfach nicht mag, wenn ich nicht mal kurz was in der Spüle sauber machen kann, ohne dass da was drin ist sozusagen. Wenn ich mir nicht mal ein Glas Wasser eingießen kann, weil da einfach lauter Töpfe drin sind oder sowas, das kann ich nicht leiden, ist bestimmt nicht für jeden so. Aber wenn die Spüle frei ist und meine Arbeitsfläche frei ist und ich noch genug Töpfe habe und genug Platz auf meinem Herd habe, um da was zu kochen, dann ist die Motivation, das zu machen, wegen der niedrigeren Schwelle sozusagen dazwischen, viel, viel größer, weil ich mich vorher nicht um erstmal eine komplette Küchenreinigung kümmern muss. Und ähnlich ist es natürlich auch beim Arbeitsplatz jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Arbeitstisch halt arbeitsbereit ist, also dann jetzt nicht irgendwie lauter Zettel übereinander und dann noch Briefe dann dazwischen, die man noch irgendwie öffnen müsste oder geöffnet hat und so weiter, sondern dass alles so ist, wie man das eben braucht, um gut zu arbeiten, dann ist dieses sich hinsetzen und anzufangen viel einfacher, als wenn man erstmal anfangen muss, da direkt auf der Tastatur liegende Zettel und Briefe erstmal wegmachen zu müssen. Ne? Also gerade im Homeoffice, das ist, glaube ich, auch bei vielen schneller noch so zum Tragen gekommen, weil man ja dann doch, weil man eben zu Hause wohnt, ja auch Wohndinge dann da plötzlich landen auf dem Schreibtisch oder sonst irgendwie was oder halt der Stuhl irgendwie anders noch gebraucht wird. Und diese Umgebung sich so einzurichten, dass man jederzeit anfangen kann, ohne Probleme oder ohne erstmal diese Aufgabenliste abzuarbeiten, das ist ein ganz großer Punkt, der uns in die Hände spielen kann. In Bezug auf die Handarbeiten braucht man in der Regel ja jetzt nicht so super viel Platz, um jetzt direkt zu arbeiten. Also von der Aufbewahrung reden wir jetzt hier noch nicht mal, sondern wirklich jetzt das reine Arbeiten. Also beim Sticken, klar gibt es natürlich auch diese ganz großen Rahmen, die man so auf den Boden stellen kann, aber die haben ja dann schon an und für sich den Platz für sich sozusagen. Aber jetzt ansonsten zum Sticken selber mit dem Stickrahmen brauche ich bloß einen Stuhl. Also bei den meisten Handarbeiten braucht man, denke ich, irgendwie eine Sitzgelegenheit, die frei sein sollte. Und genau das Projekt dann halt an und für sich. Und da ist mein Tipp zum Beispiel auch, wenn ihr einen Platz habt, auf den ihr euch gerne zum Handarbeiten setzt, also einen Sessel oder einen bestimmten Platz auf der Couch, achtet darauf, dass dieser Sessel oder dieser Stuhl, dass da nicht irgendwie die Wäsche, die noch gefaltet oder sortiert werden muss, drauf liegt oder sonst irgendwie was, dass dieser Platz immer verfügbar ist ohne dass ihr dann diesen extra Schritt machen müsst, um den freizuräumen. Beim Nähen braucht man ja nun mal auch eine Nähmaschine, es sei denn, man näht natürlich mit der Hand. Und die wenigsten Menschen haben ja jetzt einen extra Tisch, wo die ganze Zeit die Nähmaschine drauf sitzt. Also, oder sogar einen extra Nähraum, wo man einfach alles stehen und liegen lassen kann und beim nächsten Mal weitermachen kann. Es ist ja schon eher ein Luxus, wenn man so einen extra Raum hat. Wenn jetzt also erfahrungsgemäß alle Bereiche, die man für das Nähen jetzt nehmen könnte, jetzt den Esstisch oder den Wohnzimmertisch oder sowas oder den Schreibtisch, wenn die in der Regel immer voll sind, sodass man die Nähmaschine da nicht mal eben draufstellen kann, um dran zu nähen, wäre jetzt zum Beispiel eine Idee, sich einen Klapptisch zu besorgen, den man dann halt neben die Nähmaschine vielleicht sogar auch stellt, sodass man diesen Klapptisch wirklich auch nur aufstellt, wenn man mit der Nähmaschine arbeiten möchte, sodass man dann eben sofort loslegen muss. Also man muss dann wirklich bloß die Nähmaschine draufstellen, anschließen und man kann sofort loslegen und man muss nicht erst den Esstisch freimachen und abwischen und so weiter. Ja, und dann muss natürlich auch das Projekt soweit sein, dass man anfangen kann. Und da bin ich ein ganz großer Fan von Projekttaschen oder Projektkisten. Und zwar ist der Gedanke dahinter, dass ich jederzeit alles, was ich für das Projekt brauche, mit einem Handgriff rausholen kann, ohne dass ich jetzt extra erstmal in einer Riesenkiste rumwühlen muss, ob ich den richtigen Stoff finde oder halt erstmal verschiedene Regale durchsuchen muss, um alles zu finden. Und dieses Konzept mit der Projekttasche ist eben so, jetzt zum Beispiel bei einem Stickbild, dass eben da alle Materialien und Werkzeuge drin sind. Die Ausnahme mache ich jetzt bei so Sachen, die so übergeordnet sind, wie so Scheren. Da macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt 10 Projekte habe, dann 10 Scheren zu haben, die dann in die Projekttasche reingesteckt werden. Aber eben zum Beispiel beim Sticken jetzt der Stickrahmen, vielleicht noch die Nadel. Also Nadeln kosten jetzt nun auch nicht die Welt, könnte man aber auch sozusagen in einem Nadelkissen extra haben. Die Stickgarne, die man dafür braucht. Und ja, das ist es ja schon alles, was man beim Sticken braucht. Beim Stricken genauso, wenn ich jetzt ein Sockenstrickprojekt habe, einfach alles in eine Tasche reinmachen. Und dann kann man es jederzeit greifen, woanders mit hinnehmen oder eben in der Wohnung behalten, aber man hat eben dann diesen festen Platz, wo das alles drin ist. Und das muss noch nicht mal jetzt irgendwas total super duper Tolles sein. Das kann auch ganz normal ein Baumwollbeutel sein, also hier so ein Einkaufsbeutel. Oder einfach eine Ziploc-Tüte, das habe ich ja auch schon öfter gesehen, gerade auch so bei Stickgarn und so weiter. Da gibt es ja auch alle möglichen Größen. Man muss jetzt nicht extra eine Projekttasche dafür nähen oder kaufen oder sonst irgendwie was. Man hat, denke ich, in der Regel auch genug Beutel zu Hause, dass man das nutzen kann. Ja, und eine Stufe weiter gedacht wäre da eben noch das Handarbeitskörbchen oder der Handarbeitskorb oder eine Kiste, am besten mit Deckel. Gerade wenn man so langfristige Projekte auch hat, ist das ganz gut, weil es ja doch ein bisschen Staub fangen kann. Oder wenn man Katzen hat, so wie wir hier, die sich gerne auch mal in Wolle reinlegen, dann hat man da eben auch nochmal so einen extra Schutz drüber sozusagen, dass die Katzen sich nicht in den Wollknäueln oder in dem angefangenen Strickpullover drin rumwühlen können. Ja, und in diesen Handarbeitskorb oder in diese Kiste würde ich zum Beispiel auch diese ganzen Utensilien reinpacken, wie die Stoffschere oder ein Nadelkissen und so weiter, sodass das eben auch an einem gesammelten Ort ist und in diese Kiste oder in diesen Korb kann man auch die einzelnen Projekttaschen noch reinmachen oder wenn man jetzt nicht so viele Projekte allgemein hat gleichzeitig, dass man dort das alles reinpacken kann. Dort kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt noch was reparieren möchte, kann man das auch noch mit dort reinmachen, also jetzt wenn eine Hose noch ein Loch hat oder sonst irgendwie was. Ich habe nämlich hier gerade eine zu liegen, deswegen komme ich gerade drauf, dass man die dort auch mit reinmachen kann. Und ich meine, klar, irgendwann wird die natürlich immer voller und das motiviert einen dann vielleicht auch, das mal in Angriff zu nehmen und fertig zu machen. Weil die Gefahr besteht ja auch immer, dass gerade wenn man viel Platz hat oder so ein großes Regal hat, wo man die ganzen Projekte unterbringen kann, dass man eben sehr viele Projekte gleichzeitig am Laufen hat, die aber man dann schon irgendwann so ein bisschen ausblendet und so ein bisschen vergisst. Und ich glaube, so eine Kiste oder so einen Korb zu haben, wo man eben wirklich auch visuell erkennen kann, oh, es wird immer mehr und mehr, vielleicht sollte ich mal was abarbeiten, dass das so ein bisschen eine Motivationsstütze ist, um das Ganze ja auch mal abzuschließen. Ja, und das ist eben, wie man so ein bisschen seine Umgebung für sich arbeiten lassen kann. Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein, was ihr macht, was so ein bisschen dafür sorgt, dass es euch leichter fällt, in die Aktion zu kommen und was zu tun. In der Regel steckt ja hinter dem Satz, ich habe dafür keine Zeit, nicht unbedingt, dass man jetzt objektiv betrachtet wirklich keine Zeit hat, sondern dass man eben sich die Zeit dafür nicht nimmt. Wie gesagt, am Anfang habe ich ja schon die Ausnahme so ein bisschen auch herausgearbeitet. Mir ist es ganz wichtig, hier jetzt nicht irgendwie mit dem mahnenden Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, ja, ihr sagt ja nur, dass ihr keine Zeit habt. Ich weiß selber, dass es eben einfach Phasen gibt, wo man wirklich einfach weder Nerven noch Zeit hat dafür. Aber wenn ihr in der Situation seid, dass ihr gerne Sachen machen möchtet, aber das Gefühl habt, euch läuft der Tag immer weg, dann ist natürlich Planung auch so ein Mittel zum Zweck, um eben seine Ziele oder sich die Zeit frei zu machen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man mehr Planung in sein Leben bringen kann. Und ich bin eigentlich auch jemand, der jetzt nicht so einen strikten Plan braucht, weil ich mich da nicht dran halte. Das funktioniert bei mir nur in Extremsituationen, wo ich wirklich weiß, okay, ich muss das und das fertig machen und das ist, hat den und den Rahmen. Also es funktioniert bei mir nur immer eine Zeit lang, aber das powert mich so stark aus, dass ich persönlich damit nicht so gut klarkomme. Was bei mir besser funktioniert, ist, wenn ich mir so bestimmte Zeitfenster regelmäßig frei halte für bestimmte Aufgaben. Wenn ihr also auch eher jemand seid, der jetzt so mit so Zeitplänen, wo jetzt wirklich jede Stunde oder Vormittag, Nachmittag, gut, das ist jetzt schon sehr grob strukturiert, aber wenn ich mir jetzt jede Stunde takten müsste, das funktioniert bei meinem Job auch schon gar nicht, weil die Aufgaben manchmal doch länger brauchen, als man dachte und so weiter. Aber ich bin ein ganz großer Fan im Privaten jetzt auch von einer festgelegten Zeit, an der ich was Bestimmtes mache. Und das wäre jetzt, gerade wenn man eine Familie hat, also auch mit kleinen Kindern und so weiter, dass man sich zum Beispiel, also nur ein ganz, ganz grobes Beispiel, dass man sich eine Stunde oder eine halbe Stunde, wenn man wirklich nicht länger kann, an einem Sonntag oder was auch immer ihr für einen Tag habt, wo ihr vielleicht nicht ganz so viel um die Ohren habt oder wo alle sowieso sich auch mit sich selbst beschäftigen können, jetzt im Familiensetting zum Beispiel, wenn ihr zwei kleine Kinder habt oder drei, dass ihr euch Sonntag sagt, wie gesagt, Beispieltag, da ist meine Handarbeitsstunde oder halbe Stunde. Und immer in der Zeit von dann bis dann mache ich meine Handarbeiten, jede Woche. Und in dem Moment, in dem man das so kommuniziert auch, man muss das natürlich so ein bisschen antrainieren, sowohl sich gegenüber, dass man sich selber die Zeit einräumt, aber auch gegenüber der Familie, dass man dann sagt, nein, ich habe jetzt meine Handarbeitszeit oder das ist jetzt Mama-Zeit und in der Zeit möchte ich bitte nicht gestört werden. Klar, einem Einjährigen kann man das schlecht erklären, aber wenn man jetzt nicht gerade alleinerziehend ist, kann man das ja auch mit dem Partner kommunizieren, sodass eben in der Zeit man dann eben nicht gestört wird oder eben dann der Partner angesprochen wird, wenn jetzt irgendwas ist. Oder wenn man jetzt halt alleine lebt und zum Beispiel Freunde hat, die halt sehr oft sich melden und so weiter, dass man in der Zeit wirklich das Handy auslässt oder auf lautlos stellt, sodass man wirklich mal diesen Raum nur für sich hat. Und wie gesagt, das muss ja keine ganze Stunde sein, eine halbe Stunde reicht ja auch, weil schaut mal, wenn ihr eine halbe Stunde jede Woche habt, habt ihr eine halbe Stunde, wo ihr euch um nichts anderes kümmern müsst, als um euers, um dieses kleine Projekt. Und das sind dann halt pro Monat trotzdem 2 Stunden. Und 2 Stunden sind auch für Handarbeiten eine Menge Zeit, wo etwas entstehen kann. Und im Endeffekt ist ja dieses zu sehen, wie etwas sich entwickelt und entsteht, ja auch eins der Sachen, die einem sehr viel Freude bringen bei den Handarbeiten. Und was das macht, ist es, dass sich dein Gehirn und auch die Gehirne der anderen natürlich automatisch irgendwann so einpegeln, das ist jetzt der Zeit, die Zeit, wo ich das mache, sodass ihr selbst in Zeiten, wo ihr gestresster seid, durch diese Automatismen, also durch diese Gewohnheit, die entstanden ist, schon automatisch schneller in dieser Zeit, und wie gesagt, wenn es nur eine halbe Stunde ist, ist es auch eine halbe Stunde, ist eine Menge Zeit. Wenn man die mal so totschlagen muss, im Warteraum zum Beispiel, ist eine halbe Stunde eben nicht gerade wenig Zeit, dass man eben sehr viel schneller runterkommt und sich viel schneller entspannen kann, als wenn man sich jetzt jedes Mal erneut zwingen muss, sozusagen jetzt mal alles stehen und liegen zu lassen und jetzt mal eben zwischendurch eine halbe Stunde Handarbeiten zu machen. Und da greift eben auch so ein bisschen wieder das mit den Projekttaschen und so weiter, dass diese Vorbereitung, die man braucht, um anzufangen, dass die eben so gering wie möglich gehalten wird, sodass ihr dann in eurer halben Stunde oder einen Stunde eben dann euch auch wirklich darauf konzentrieren könnt und nicht erst anfangen müsst, irgendwie die Wäsche von dem Sessel runterzumachen und dann vielleicht noch die Wäsche noch falten wollt vorher, damit es nicht wieder rumliegt oder halt hier erstmal noch die Materialien zusammensucht. Nein, ihr könnt dann einfach sofort anfangen, braucht vielleicht 5 Minuten Vorbereitungszeit und dann kann es losgehen und dann noch 5 Minuten, um das wieder wegzuräumen und dann ist gut. Und ich denke, das ist ja einer eigentlich der größten Tipps, dass man sich eben so ein Zeitfenster schafft, wo man das macht. Und das kann, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat oder und Freunde hat, die auch gerne stricken oder irgendwie sonst was machen, kann man sich natürlich auch verabreden und sagen, ja, immer mittwochs um 5 oder um 8 treffe ich mich mit meinen Freundinnen und dann machen wir 1 oder 2 Stunden gemütlich Käffchen oder gut, jetzt vielleicht nicht um 8 Uhr abends, ein kleines Weinchen oder weiß der Geier was. Und jeder macht so seine Handarbeit und man quatscht so ein bisschen. Und das ist ja im Endeffekt derselbe Effekt, wenn man das nicht alleine machen möchte. Ich weiß nicht, jeder von uns ist introvertiert. Aber das sind eben so Sachen, wo man eben so eine regelmäßige Sache draus machen kann. Und selbst wenn es nur einmal im Monat ist, jetzt zum Beispiel, wenn man mit Freunden das zusammen machen möchte, da hat ja auch nicht jeder jede Woche Zeit für sowas. Aber zum Beispiel jeden ersten Sonntag im Monat natürlich. Sowas zum Beispiel. Oder wenn es einen Handarbeitszirkel bei euch in der Umgebung gibt, jetzt in Handarbeitsgeschäften oder sowas, in größeren Städten gibt es ja das dann doch irgendwie. Da gibt es eben auch immer die Situation, dass man sich dann eben den Raum schafft und genauso wie beim Termin im Fitnessstudio eben dann wirklich auch so einen Termin hat, mit dem man dann sozusagen sich für sich auch so ein Stück finden, diese Rechtfertigung oder diesen Druck hat, da muss ich jetzt hingehen, weil ich mache das jetzt halt so. Also das ist jetzt halt ein Termin. Es wird von mir erwartet. Und irgendwann wird es halt so eine Gewohnheit, die einem dann auch fehlt, wenn man das mal ausfallen lässt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp und der heißt Baby Steps. Und zwar spielt das so ein bisschen darauf an, Zeitfenster zu nutzen, die man zwischendurch immer mal hat. Das funktioniert hauptsächlich für einfache Projekte oder so kleinere Projekte. Und zwar ist damit gemeint, dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Bahn zur Arbeit fährt oder zur Uni fährt, dass man eben in der Zeit etwas machen könnte an dem Projekt. Ich weiß, das funktioniert nicht bei allen Handarbeiten. Jetzt Klöppeln zum Beispiel könnte ich mir eher schwierig vorstellen, weil man da ja auch ein bisschen aufpassen muss und alles und die Materialien nicht so viel hin und her wackeln dürfen. Aber jetzt zum Beispiel Stricken geht zum Beispiel auch in der Bahn oder Häkeln. Es gibt eigentlich bei jedem im Tag immer so Momente, wo man warten muss. Immer dann, wenn ihr ein Handy rausholt und anfängt zu scrollen oder irgendjemanden anzuschreiben oder so, ist ein Moment, wo oder ist so ein Zeitfenster, wo ihr tendenziell auch was an eurem Projekt machen könntet. Und da ist natürlich auch mit drin, ein Projekt besteht ja nicht nur aus dieser Umsetzung, sondern auch in der Planung. Das heißt, wenn ihr in der Bahn seid, könnt ihr auch, anstatt auf WhatsApp oder Instagram zu gehen, könnt ihr auch eure Notiz-App aufmachen und könnt euch dort reinschreiben, was ihr für das Projekt braucht, was ihr jetzt gerade so ein bisschen im Kopf habt. Also wenn ihr zum Beispiel auf Instagram was gesehen habt, vielleicht mal diesen Instagram-Post sozusagen als Link noch mit abspeichern, dann mit dazu schreiben, welche Materialien braucht ihr, vielleicht die Caption rauskopieren oder sowas. Und dann mal gucken, wo gibt's denn sowas, sich da vielleicht die Links noch mit reinkopieren, so dass ihr auch schon mal schauen könnt oder halt noch ein Video, wo die Technik vielleicht noch mal ein bisschen anders gezeigt wird. Also ich finde es gerade bei Instagram-Tutorials immer ein bisschen schwierig, da überhaupt irgendwie was mitzumachen, weil man nicht vor- und zurückspulen kann. Da muss man sich immer alles wieder angucken. Das ist bei YouTube-Videos alles ein bisschen einfacher oder bei Blogposts, weil man eben diesen Zeitstempel sozusagen immer sich, also man kann sich es halt durchscannen, wie man es braucht. sowas halt mit einzuschreiben, wenn man jetzt noch ein Video dazu gefunden hat, wie das gemacht wird, wo es ein bisschen länger erklärt wird und so dass man einfach schon eine gewisse Klarheit hat, was erwartet mich, wenn ich jetzt dieses Projekt umsetzen möchte. Oder vielleicht auch sei es einfach nur, um sich mal einen Gedanken zu sortieren, für Weihnachten zum Beispiel, welche Geschenke möchte ich gerne, was machen, was brauche ich dafür, schaffe ich das überhaupt alles, also wie lange bräuchte ich jetzt dafür und das mal so ein bisschen durchzukalkulieren, wie viel Zeit bräuchte man jetzt, wann müsste ich damit anfangen. Solche Sachen kann man eben auch nebenher machen und das gehört ja auch alles mit zu Projekten mit dazu, diese ganze Vorbereitung, die da vorkommt. Zum Beispiel beim Fernsehen gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Socken stricke und die sind mit einem ganz einfachen Muster gestrickt, wo ich nicht so sonderlich viel drüber nachdenken muss, dann kann ich das halt parallel zum Seriengucken abends zum Beispiel. Ich denke mal, viele von euch werden auch parallel zum Fernsehen auch Handarbeiten machen. Das geht natürlich nur bei diesen einfacheren Sachen, wo man jetzt nicht so viel drüber nachdenken muss. Aber selbst wenn man zwischendurch mal 5 Minuten oder 10 Minuten an dieser Sache weitermacht, und ich mache das aber jeden Tag, weil ich immer, keine Ahnung, immer wenn ich nach Hause komme und meine Kinder kommen aber erst in einer halben Stunde nach Hause, dann kann ich mir auch noch mal kurz 5 oder 10 Minuten Zeit nehmen, um noch mal kurz an der Socke weiter zu stricken, um ein bisschen auch vom Alltag runterzukommen sozusagen. Und das ist halt wirklich eher so eine Sache, wo man natürlich jetzt in dem Moment nicht sonderlich viel schafft in der Regel, aber es summiert sich. Wenn man sich das hochrechnet auf eine Woche, dann sind 5 Minuten am Tag oder 10 Minuten am Tag schon eine halbe bis über eine Stunde Zeit. Und das ist jetzt nicht gerade wenig. Und gerade wenn man halt sonst das Gefühl hat, nicht so viel zu schaffen, ist das eben eine Methode, um zu wissen, ah ja, ich komme vorwärts, es ist alles Schritt für Schritt, es geht weiter. Und ich glaube, das ist auch einer dieser großen Sachen, warum Handarbeiten für uns eben auch so entspannend sind, weil wir eben sehen, dass es weitergeht, dass man etwas bewirkt, dass man etwas voranbringt. Und das ist halt bei vielen Sachen, die im Alltag so sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Küche putze und die sieht morgen wieder genauso schlimm aus, weil eben genau dieselben Sachen wieder passieren in der Küche, dann ist das halt, das hat halt so eine sich wiederholende Geschichte, weil es ist halt klar, wenn ich jetzt aufgeräumt habe, sieht das natürlich gut aus, aber wenn es dann halt nach 1-2 Tagen wieder so aussieht wie vorher, dann ist es so eine Sisyphus-Arbeit. Aber wenn ich jetzt ein Projekt weiterführe, dann addiert sich das ja immer aufeinander, es sei denn, ich muss jeden Tag auch wieder was auftrennen, dann natürlich nicht. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass es immer vorwärts geht und irgendwann ist es zu Ende. Und das ist bei vielen Aufgaben, die wir so im Leben haben, nicht der Fall. Die wiederholen sich halt einfach unendlich gefühlt oder auch manchmal nicht gefühlt, sondern in echt. Sodass eben dieses Schritt für Schritt weiterkommen schon einen riesen Mehrwert hat. Selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Für komplizierte Projekte ist das allerdings nicht unbedingt der beste Weg. Denn da muss man sich oft erstmal wieder reindenken in das Muster oder sowas. Ich meine, klar, wenn man es jeden Tag macht vielleicht, aber ich finde, 5 Minuten sind da schon ein bisschen wenig. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Lochmusterschal gestrickt, wo sich dann auch quasi jede Reihe was geändert hatte. Und wenn man da dann halt dachte, man ist in einer anderen Reihe, weil man nicht so richtig drüber nachgedacht hat und man strickt dann weiter, das alles dann wieder aufzutrennen, ist ein absoluter Krampf. Deshalb würde ich bei Sachen, die wirklich viel Gedankenkraft sozusagen brauchen, die viel von dir abverlangen, das nicht empfehlen, immer in so kurzen Zeiträumen zu arbeiten, sondern wirklich lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde am Stück, sodass dass man jetzt nicht so einen Fehler macht, einfach weil man einen Denkfehler drin hatte und das nicht richtig erkannt hatte, weil gerade bei komplizierten Sachen muss man sich schon immer einfach erstmal reinfinden und dafür reichen, denke ich, 5 Minuten überhaupt nicht aus. Und dann gibt es natürlich auch noch so Projekte, ich nenne sie mal liebevoll die Langzeitprojekte, die kann man auch immer so in 5 Minuten Takten machen, je nachdem, was es ist. Aber die Schwierigkeit bei diesen großen Projekten ist es oft, dass sie sehr monotone Sachen oder sehr, es ist halt einfach sehr viel. Also man braucht einfach technisch gesehen, egal jetzt wann man die Zeit jetzt investiert, man braucht einfach hunderte von Stunden, um das abzuschließen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Kreuzstichbild, man sieht es hier im Video nur so ganz leicht, aber es ist halt, ich glaube, über 1 Meter breit und über 1 Meter lang. Und die Kreuze sind, glaube ich, ein Millimeter oder so was groß. Das ist mini, dieser Pokémon-Sampler macht mich irgendwann noch mal wahnsinnig. Und an dem arbeite ich jetzt seit 2020. Also jetzt, ja, vor 4 Jahren habe ich ihn angefangen. Und es ist, ich weiß gar nicht, vielleicht 10% habe ich geschafft? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht mal. Und da ist so ein Punkt, man muss sich wirklich echt überlegen, wenn man nicht so viel Zeit hat und es weiß, man ist jetzt gerade in so einer Phase, wo ich nicht so viel Zeit habe, dann überlegt euch ganz genau, ob ihr dieses Langzeitprojekt wirklich anfangen wollt. Ich meine, klar, es gibt so Sachen, wo man schon so sehr lange auf dem Schirm hat, dass man das machen möchte. Also das ist zum Beispiel bei diesem Kreuzstichbild der Fall. Das hatte ich schon 2 Jahre oder so davor schon auf dem Schirm gehabt, aber ich dachte, ich hatte, glaube ich, oder ich glaube sogar 3 Jahre. Aber ich hatte das sogar schon einmal angefangen, aber hatte das alles nicht so richtig berechnet und habe dann irgendwann festgestellt, wow, dafür brauche ich aber ganz schön viel Faden, wenn ich jetzt die Kreuze so groß mache. Und ich hatte gar nicht so einen Stoff, der so groß war. Also ich bin da so ein bisschen planlos reingegangen und habe dann halt ein paar Stunden drin versenkt, so über ein paar Tage gerechnet und habe es dann aufgegeben, weil ich mir dann gedacht habe, nee, dann muss ich das jetzt zusammennähen und das ist so viel, weil die Kreuze waren dann so groß, deswegen habe ich die jetzt so klein gemacht. Dass ich dafür enorm viel Faden verbraucht hätte. Ja, und das Ende vom Lied war, dass ich das dann quasi aufgegeben habe, dieses Langzeitprojekt. Aber dann natürlich ein paar Jahre später, als es dann besser gepasst hatte, habe ich mich dann ein bisschen besser informiert und so weiter und habe dann jetzt nochmal neu gestartet. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass ich das in ein paar Jahren irgendwann dann mal hinpacken. Also, dass das irgendwann mal fertig ist. Aber das ist so mein Tipp. Überlegt bei Langzeitprojekten wirklich, wirklich vorher. Plant es auch einmal richtig im Kopf durch, wie ihr das machen wollt und so weiter. Denn es ist echt schlimm, wenn man schon 10 oder 100 oder noch mehr Stunden rein versenkt hat und feststellt, dass der Plan gar nicht so richtig aufgeht, wie man das möchte. Und das Schlimmste war eigentlich wirklich, als ich 2018 ungefähr war, da habe ich halt nach der KonMari-Methode auch meinen Handarbeitsschrank ausgemistet und da ich ja schon seit vielen, vielen Jahren inzwischen Handarbeit mache, verschiedene, waren da auch einige Projekte mit dabei, wo ich weiß, wie viel Zeit da noch drin gesteckt hat. Wirklich hunderte Stunden, die ich dann im Endeffekt rausgeworfen habe. Also ich hatte zum Beispiel so ein aus den Klamotten der Kinder, also den abgetragenen Klamotten der Kinder, habe ich dann so Hexagone gemacht und habe die dann so mit dieser englischen Papiertechnik dann halt alle zu Hexagonen genäht, so grob, und habe die dann halt angefangen zusammenzunähen und so weiter. Und das hatte ich vor fast 10 Jahren wahrscheinlich angefangen. Ja, es kommt ungefähr hin. Oder vielleicht sogar länger. Und natürlich hat sich seitdem ja auch mein Geschmack ein bisschen verändert und so weiter. Und da war halt dann die Frage, das Teil hat super viel Zeit gekostet. Ich habe halt super viele Hexagone schon vorbereitet gehabt. Ich hatte da extra so Kisten für, wo ich das dann so farblich sortiert hatte und so weiter. Und war auch ganz cool. Aber ich dachte mir auch so, ich müsste da jetzt noch hunderte Stunden investieren, damit daraus mal eine Decke wird. Weil ich wollte da eine Decke draus machen. Und ich hatte halt vielleicht so ein A4-Blatt voll oder so. Ne, vielleicht doch, es war schon ein bisschen größer. Aber nicht mal im Ansatz etwas, was eine richtige Decke oder eine Kinderdecke hätte werden können. Und der Gedanke daran, das jetzt noch alles nochmal weiterzumachen, boah, nee, dann habe ich dann gesagt, nee, okay, dann lasse ich das Projekt jetzt lieber gehen. Und mach jetzt nicht etwas, wo ich weiß, dass mir das am Ende gar nicht so gefallen wird, weil eben das waren ja halt richtig bunte Kinderklamotten. Das hatte überhaupt gar nicht hier irgendwo hingepasst bei uns und wäre totaler Quatsch gewesen. Klar, ich hätte das natürlich auch jemandem schenken können oder sowas, aber wie gesagt, hunderte Stunden hätten da noch reinfließen müssen, damit das dann im Endeffekt dann alles passt. Und ja, das tut dann schon echt weh, wenn man noch weiß, wie viel Zeit da drin versunken ist. Also, wie gesagt, bei Langzeitprojekten überlegt euch das gut. Und ja, dann ist natürlich die zweite Schwierigkeit, das fertig zu machen. Und ich bin einer von den Menschen, und ich denke, das geht vielen so, dass aus den Augen, aus dem Sinn, ne, dass halt, wenn man dann merkt, so, ah ja, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, dann legt man es weg. Aber man legt es halt nicht so, dass man es immer mal wieder sehen wird, sondern man legt es in irgendeine Kiste, in irgendein Regal rein, wo vielleicht noch andere Projekte sind, auf die man keine Lust mehr hatte. Und dann bleiben die da für ein paar Jahre. Und ja, ich glaube, der Schlüssel zu einem erfolgreichen Langzeitprojekt, also einem, das auch wirklich umgesetzt ist, dass es eben nicht aus der Sichtweite verschwinden darf. Und deswegen habe ich jetzt hier auch mein Kreuzstichbild mit den Pokémons, habe ich hier hinter mir an die Wand gepackt, weil ich wirklich möchte, dass dieses Projekt fertig wird irgendwann. Und das, dadurch, dass da so viel Zeit reinfließen muss, damit es fertig wird, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als da regelmäßig was dran zu machen. Ansonsten müsste ich also eine Zeit lang wirklich jeden Tag viele machen, also viele, viele Kreuze machen. Und ich hatte mir das mal ausgerechnet. Also selbst wenn ich jeden Tag ein Pokémon geschafft hätte, sozusagen, wäre ich ja trotzdem nicht unter, also ich hätte es nicht unter einem Jahr sozusagen fertig machen können, einfach weil es so viele Pokémon sind. Und manche sind so groß und haben so viel Fläche, dass das einfach auch, also klar, ein Tag, aber wer hat denn bitte einen ganzen Tag Zeit regelmäßig, um das zu tun? Also das ist ja in der Regel eher unrealistisch. Also selbst wenn ich jetzt, also manche haben einfach länger als eine Stunde gebraucht, mal jetzt ganz doof gesagt, sodass selbst wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde sticken würde, würde ich es nicht in einem Jahr schaffen, mit jedem Tag eine Stunde. Also so groß ist dieses Langzeitprojekt im Endeffekt. Und deshalb habe ich das da jetzt zu hängen und ich habe meine Umgebung so eingerichtet, dass ich, hier hinter mir sind ja meine Boxen, ich habe auch noch eine kleine Kiste, wo die ganzen aktiven Garne, die ich jetzt gerade brauche, weil es ist nach Farben angeordnet, zum Glück, sodass ich jetzt halt lila, rosa, bläulich so in dem Dreh brauchte und so langsam geht es dann rüber ins Gelb, Orange und so weiter und dann ist es ganz gut, dass ich nicht alle Farben gleichzeitig sozusagen brauche und so habe ich immer eine Kiste, wo ich dann auch sofort die Farben finde, die ich brauche, aber ich habe relativ viel Vorbereitungszeit, um das hinzustellen, also so 5 Minuten brauche ich schon mindestens, um mir hier den Ständer dann aufzubauen, die ganzen Zettel rauszuholen, zu gucken, okay, wo mache ich jetzt weiter, welchen Zettel brauche ich, weil ich habe sehr viele, ich glaube 30 A4 Seiten oder sowas, wo diese ganzen Garne drauf sind und die ganzen Kästchen halt, ne, was man halt beim Kreuzstich so hat. Und das macht man nicht mal so zwischendurch, sondern dann das baut man dann auch wirklich nur auf, wenn ich mir mal eine halbe Stunde oder 1-2 Stunden mal Zeit nehmen möchte. Dann mache ich mir meistens einen Podcast an oder ein längeres Video, sodass ich dann eben auch so einen gewissen Zeitrahmen habe, wo ich dann das fertig machen möchte. Also mein Tipp für Langzeitprojekte, ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht fertig, aber ich bin, seitdem ich das jetzt hier aufgehängt habe, vor einem halben Jahr oder so, vor ein paar Monaten, habe ich das gemacht, bin ich viel öfter dabei, das hier weiterzumachen, als vorher, wo ich das halt einfach irgendwo rumstehen hatte. Und das funktioniert nur dann, wenn ihr wirklich merkt, okay, gut, ich mache dann auch weiter und das motiviert mich. Es hat aber auch manchmal diesen umgekehrten Effekt, dass es wie so ein riesiges Mahnmal ist von etwas, was man einfach nicht weitermacht. Also wenn ihr den Punkt erreicht habt, dass ihr mehrere Monate an diesem Teil, was ihr da hingelegt habt, euch in Sichtweite, damit ihr es öfter beachtet, wenn es nur dafür sorgt, dass ihr schlechte Laune kriegt, weil ihr traurig seid, dass ihr es nicht weitermacht oder sowas, dann ist wirklich der Moment, wo ihr das lieber dann ins Regal räumt. Und wenn ihr dann beim Aufräumen in einem Jahr oder so mal drüber stolpert und wieder richtig Bock drauf habt, dann ist das besser, als wenn ihr dann einfach immer jedes Mal ein schlechtes Gefühl habt, wenn ihr das anguckt. Weil dann habt ihr natürlich auch keine Lust drauf, weil ihr dieses Projekt dann immer mit diesem schlechten Gefühl, diesem schlechten Gewissen vielleicht verbindet. Ja, und hier ist noch mein letzter Punkt und der ist, sei geduldig mit dir. Ich finde, in den letzten Jahren hat sich es sehr stark in unserer Gesellschaft dahin entwickelt, dass immer alles unbedingt besonders sinnvoll sein muss, dass man super produktiv sein muss und man alles irgendwie halt irgendwie gewuppt kriegen muss. Work-Life-Balance muss man hinkriegen und alles immer parallel jonglieren. Und ich finde das sehr bedenklich inzwischen, weil es eben auch sehr stark dafür sorgt, dass man sich selber unglaublich unter Druck setzt. Also es ist noch nicht mal unbedingt, also vielleicht auch, aber in der Regel ist es ja eher so, dass man sich selber so den Druck macht, weil man überall sieht, die haben schon wieder das gemacht und die haben schon wieder das gemacht und man sieht es so als große Einheit, dass gefühlt alle alles besser machen oder alle alles viel effektiver und produktiver und besser machen. Aber jeder für sich gesehen ist ja in der Regel halt, hat halt genau dieses, dasselbe Problem, dass er das Gefühl hat, dass er nicht genug macht oder nicht genug produziert oder weiß der Geier was. Und da wünsche ich mir, also auch für mich, ich habe das Problem auch so ein Stück weit, dass man da auch immer mal sich wieder mal darauf besinnt, dass eigentlich jeder immer das Beste macht, was er eben in dem Moment gerade kann, was die Situation eben für einen selber eben gerade hergibt. Manchmal geht einfach nicht mehr. Und selbst wenn mehr gehen würde, muss man sich ja auch fragen, ist jetzt der Sinn des Lebens wirklich die ganze Zeit so produktiv wie möglich zu sein? Oder ist der Sinn des Lebens nicht auch, dass man eben auch Freude hat im Leben und ja einfach auch ein bisschen sein Leben genießen kann? Letztlich, klar, Arbeit kann man natürlich auch genießen. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch selbstständig. Aber es gibt natürlich auch schon Momente, wo einem wirklich alles zu viel wird. Und gerade in so Momenten sucht man sich ganz schnell eben Produktivitätshacks, um noch mehr zu schaffen, weil man eben das Gefühl hat, man schafft nicht genug und ich werde nie fertig und so weiter, weil alles so viel ist. Aber in der Regel oder ganz oft ist es so, dass man in so einer Situation sich mal frei nehmen müsste. Und sei es nun Vormittag oder sich halt mal seine Handarbeitsstunde am Sonntag einräumen müsste, sodass man überhaupt erst wieder die Kraft hat, weiterzumachen und das alles zu bewältigen. Also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, Überraschung, Überraschung, dass wenn ich am Sonntag nicht so viel mache, weil wir ja auch Hausbau machen und so weiter, wenn ich am Sonntag nicht so viel mache, bin ich am Montag so produktiv, aber meistens übertreibe ich es dann, sodass ich am Dienstag dann schon halb wieder völlig K.O. zur Arbeit gehe sozusagen und spätestens am Mittwoch, weil ich dann halt am Montag so viel mache, weil ich das nicht so gewohnt bin, so viel Energie auf einmal zu haben, dass ich mich schon wieder völlig verausgabe. Und eigentlich wäre es halt viel besser, wenn man dann einfach das alles ein bisschen mehr verteilt von der Energie und dann nicht den Montag komplett übertreibt. Heute ist übrigens auch Montag. Sondern, ja, das alles ein bisschen mehr Raum lässt für eben andere Sachen auch. Deshalb möchte ich euch auch ans Herz legen, schaut wirklich, dass ihr es nicht übertreibt. Dass ihr müsst nicht noch die 10.000. Dekoration für euer Zuhause machen, wenn das bedeutet, dass ihr euch deswegen total gestresst fühlt. Der Hauptzweck für die meisten Menschen, überhaupt so ein Hobby wie Handarbeiten zu machen, besteht darin, dass man Freude haben möchte, dass man irgendwie Kraft schöpft aus der ganzen Sache, dass es einem Spaß macht und so weiter. Und das geht alles irgendwie verloren, wenn es so eine Massenproduktion wird, weil jetzt gerade alle das machen oder weil man das jetzt unbedingt auch noch haben muss, weil ansonsten das Fenster nicht schön genug aussieht oder sonst irgendwie was. Schaut mal wirklich, was würdet ihr in 10 Jahren zu euch selber sagen? Würdet ihr jetzt sagen, ja, das war unglaublich wichtig, dass du das Fenster jetzt noch bemalt hast, obwohl du eigentlich schon völlig K.O. warst? Oder bist du stolz auf dich, weil du auch mal Pausen gemacht hast, weil du dich auch mal hingesetzt hast, aus dem Fenster geguckt hast, einen Sonnenuntergang angeguckt hast oder mit deinen Kindern mal einen Spaziergang gemacht hast? Und das sind, glaube ich, eher so Sachen, wo man sich selber sehr schnell mal unter Druck setzen kann. Und das ist gar nicht so unbedingt notwendig. Also eure Wohnung sieht auch schön aus, wenn ihr nicht die 10.000. Dekoration für Ostern gemacht habt oder für Weihnachten. Wichtig ist doch, dass man auch eine Freude in der Zeit hat. Und apropos Weihnachten. Jedes Jahr wünsche ich mir eigentlich mal dieses besinnliche Weihnachten, von dem alle so sprechen, mal so erfahren zu können. Aber meistens ist diese Vorweihnachtszeit immer so stressig, obwohl es ja eigentlich eine Zeit sein soll, wo man so ein bisschen in sich zurückzieht sich und so ein bisschen ja, Zeit mit der Familie verbringt und so weiter. Aber das setzt bei mir meistens wirklich erst am Heiligabend bei der ersten Weihnachtsfeier ein, sozusagen, weil die Zeit davor so anstrengend ist. Und ich frage mich jedes Jahr wieder aufs Neue, ob ich nicht was verpasse im Dezember, weil ich so viel versuche, aus der Zeit rauszuholen, die da ist, anstatt mal sich ein bisschen hinzusetzen mit seinem Kakao, den man da auf Instagram gesehen hat oder auf Pinterest und sich wirklich mal einfach ein Buch durchzulesen oder ein Hörbuch anzuhören oder ganz in Ruhe ein Geschenk zu stricken oder sonst irgendwie was, anstatt immer so von A nach B zu rennen und alles so zu machen, wie man das eben so macht, in Anführungszeichen. Und ja, vielleicht wäre das ja mal eine kleine Challenge für dieses Jahr. Vielleicht hat ja jemand Lust mitzumachen. Einen entspannteren Dezember, wo man nicht 1000 Sachen für den Adventskalender bastelt und weiß der Geier was, sondern einfach mal so einen Adventskalender mit Dingen, die man lässt. Wer weiß, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr diese Idee interessant findet, mal der Nichts-Machen-Dezember oder nicht so viel machen Dezember. Ja, also das waren meine Tipps. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen für euch vielleicht mitnehmen können. Ich weiß, jeder ist da super unterschiedlich und nur weil jetzt bestimmte Sachen für mich funktionieren, heißt es nicht, dass die für euch jetzt so passend sind. Das ist mir klar und wie immer, für mich ist es auch absolut egal, wie ihr das macht. Da ist überhaupt gar keine Wertung für mich mit dabei. Wenn ihr super produktiv sein wollt und auch produktiv seid und eure Freude daraus schöpft, eben ganz viel zu machen, dann ist das super für euch. Es gibt halt auch sehr viele Menschen, die das sehr überfordert und die das nicht aus dieser inneren Motivation machen, sondern die das eher ja aus so einem äußeren Druck oder weil man sich eben selber diesen Druck so aufbaut machen. Und für diejenigen waren jetzt viele Sätze, die ich jetzt so gesagt habe, wo es eben darum geht, hey, willst du überhaupt so viel machen? Und ja, ich hoffe, dass euch dieser Podcast wieder gefallen hat. Ich kriege von euch ja zum Glück wirklich viel positives Feedback und das freut mich auch. Und ja, wenn ihr mal einen Vorschlag habt, über was ich mal reden soll in einem Podcast, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram eine PN. Und wir sehen uns dann nächsten Monat oder hören uns dann beim nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal.